SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer, guten Abend. Und das sind unsere Themen. Starkes Statement der EU in Kiew. Die Kommissionschefin ist samt ihrem halben Kabinett vor Ort. Stalingrad-Gedenken mit Untertönen, wie Russlands Präsident Putin Parallelen zwischen Zweitem Weltkrieg und Ukraine-Krieg zieht. Und Rückblick auf die Corona-Pandemie. Forderungen nach einer systematischen Aufarbeitung werden laut. Dazu gleich auch das SWR2-Tagesgespräch mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Es ist eine Reise mit Symbolkraft. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und 15 weitere EU-Kommissare und Kommissarinnen sind am Vormittag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Man sei da, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine stehe, so von der Leyen auf Twitter. Für sie selbst ist es bereits die vierte Kiew-Reise seit dem russischen Einmarsch in das Land. Die Kolleginnen und Kollegen sind dabei, weil als Höhepunkt des Besuchs für morgen ein EU-Ukraine-Gipfel geplant ist, bei dem es dann auch um den von der Ukraine gewünschten EU-Beitritt gehen soll. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Guten Morgen, mein lieber Volodymyr. Mit diesen Worten begrüßt Ursula von der Leyen heute den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Es ist bereits der vierte Besuch der EU-Kommissionspräsidentin in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Und doch ist es ein historischer Besuch, denn von der Leyen ist nicht alleine gereist. Sie und 15 weitere EU-Kommissare wollen ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung an die Ukraine senden, sagt von der Leyen am Mittag in der ukrainischen Hauptstadt. Europa hat seit Tag 1 an der Seite der Ukraine gestanden, weil wir wissen, dass hier die Zukunft unseres Kontinents geschrieben wird. Wir wissen, dass ihr für mehr kämpft als für euch selbst. Was auf dem Spiel steht, ist die Freiheit. Dies ist ein Kampf der Demokratien gegen autoritäre Regime. Putin versucht, die Existenz der Ukraine zu leugnen. Aber was er stattdessen riskiert, ist die Zukunft Russlands.
Putin tries to deny the existence of Ukraine, but what he risks instead is the future of Russia.
Die Zukunft der Ukraine aber liege in Europa. Das haben auch Brüsseler Spitzenpolitiker in der Vergangenheit immer wieder betont. Und damit wohl auch Hoffnungen bei ihren ukrainischen Partnern geweckt. Die gaben zuletzt an, den EU-Beitritt bis 2025 geschafft haben zu wollen. Unrealistisch sei das, heißt es hingegen aus der EU. Bei den Treffen heute ging es vor allem um ganz praktische Dinge. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Wir haben über neue Sanktionen gegen Russland gesprochen, insbesondere über das 10. EU-Sanktionspaket. Die gemeinsame Aufgabe der Europäischen Union besteht darin, die Möglichkeiten Russlands zur Umgehung der Sanktionen zu verringern. Je schneller dies erreicht wird, desto näher kommen wir der Niederlage der russischen Aggression. Wir haben festgestellt, dass sich das Tempo der Sanktionen etwas verlangsamt hat, während sich der Terrorstaat immer schneller an die Sanktionen angepasst hat. Es lohnt sich, das aufzuholen und zu korrigieren. Wir glauben, dass wir das schaffen können. Ursula von der Leyen kündigte ein neues Sanktionspaket zum Jahrestag der russischen Invasion, dem 24. Februar, an. Die EU und die Ukraine teilten einen gemeinsamen Feind, schrieb der ukrainische Präsident in den sozialen Netzwerken. Zusätzlich kündigte die EU weitere finanzielle Hilfe für die Ukraine an. Im Zentrum steht vor allem der Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Regionen und die Energiesicherheit der Ukraine. 2400 zusätzliche Generatoren sollen geliefert werden, darüber hinaus über 30 Millionen LED-Lichter. So sollen die Menschen in der Ukraine besser Strom sparen können.
Während die EU-Kommission also Kiew besucht, findet rund 1000 Kilometer weiter östlich im russischen Wolgograd eine Gedenkfeier statt, die für Moskaus Deutung des Krieges nicht symbolträchtiger sein könnte. Es geht um die Schlacht von Stalingrad. Vor 80 Jahren besiegte dort, im heutigen Wolgograd, die Rote Armee die Truppen der Wehrmacht. Die Erinnerung an diejenigen, die den Sieg über die deutschen Truppen errungen und den Wendepunkt im Krieg herbeigeführt haben, hat in Russland schon immer eine große Rolle gespielt, heute aber sicher mehr denn je. Eine Militärparade und eine Rede Putins sollten den Höhepunkt des Festakts bilden. Informationen von unserem Russland-Korrespondenten Stefan Lack.
Die Gedenkfeiern an den 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad begannen am Morgen mit Kranzniederlegungen und einer Militärparade. Auf dem zentralen Platz von Wolgograd, wie Stalingrad jetzt heißt, waren Soldaten unterschiedlicher Waffengattungen aufmarschiert. Einige Kompanien nahmen in historischen Uniformen an der Parade teil. Auf einer Ehrentribüne verfolgten hochbetagte Veteranen das Geschehen. Moderne Militärfahrzeuge wie auch T-34-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg rollten durch die Straßen, die tausende Menschen säumten. Mit einer Schweigeminute wurde der bis zu 2 Millionen Opfer gedacht.
Объявляется минута молчания.
Am Nachmittag traf Russlands Präsident Wladimir Putin in Wolgograd ein und legte zunächst einen Kranz im Saal der Kolossalstatue Mutter Heimat nieder. Wenig später hielt er eine kurze Rede vor Veteranen, Militärangehörigen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Mit versteinerter Miene und sichtlich geladen kam Putin schnell zum Punkt. Der Kreml-Chef verglich die Situation heute mit dem Zweiten Weltkrieg. Wieder sei Russland von der Ideologie des Narzissmus bedroht. Putin zog heute eine direkte Verbindung zur Schlacht von Stalingrad und ging explizit auf den Beschluss der Bundesregierung ein, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Unglaublich. Unglaublich, aber Fakt. Man droht uns wieder mit deutschen Panzern, den Leopard-Panzern, die mit eisernen Kreuzen versehen sind. Und man will erneut gegen Russland auf ukrainischem Boden kämpfen, mit Hilfe der Nachfolger von Hitler. Damit meinte Putin die vermeintlich ukrainischen Nationalisten, die laut russischer Darstellung angeblich Russland bedrohen. Putin warnte diejenigen, die versuchen würden, europäische Länder einschließlich Deutschland in einen Krieg mit Russland zu treiben. Es sei ein Irrglaube zu denken, Russland könne auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Ein moderner Krieg würde anders laufen. Wir schicken unsere Panzer zwar nicht an ihre Grenzen, aber wir haben etwas, womit wir antworten können. Und mit einem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen endet dann die Sache nicht. Alle sollten das verstehen.
Und damit blicken wir nach Deutschland und fragen, wie hierzulande aktuell über Russlands Krieg gegen die Ukraine gedacht wird. Im neuesten ARD-Deutschland-Trend ging es eben darum, wie immer werden verschiedene Aspekte beleuchtet, sei es die Wahrnehmung von Panzer- und anderen Waffenlieferungen, die Bewertung diplomatischer Bemühungen oder die Rolle der Bundeswehr. Nicht zu vergessen die politische Stimmung im Februar und die Sonntagsfrage. Markus Sambale fasst den aktuellen Deutschland-Trend zusammen.
Gut eine Woche ist es her, dass Bundeskanzler Scholz Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine angekündigt hat.
Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
So lautete sein Appell dabei. Doch die Entscheidung löst gemischte Reaktionen aus. Eine knappe Mehrheit der Deutschen, nämlich 52%, trägt die Entscheidung, Leopard-2-Panzer zu liefern, mit. Es sind aber auch knapp 40%, die darin eher einen Fehler sehen, wie der ARD-Deutschland-Trend zeigt. Unterstützung für die Panzerlieferungen kommt am deutlichsten von den Anhängerinnen und Anhängern der Grünen. Auch die von SPD und Union stehen mehrheitlich dahinter. Auffällig ist die große Skepsis in der Anhängerschaft der mitregierenden FDP. Eine klare Ablehnung gibt es bei denen, die mit der AfD sympathisieren. Insgesamt wird die Ukraine-Politik der Bundesregierung von den Menschen kritisch gesehen. Nur ein Drittel ist damit zufrieden. Fast 60% der Deutschen wünschen sich zum Beispiel mehr diplomatische Bemühungen, um den Krieg zu beenden. Denn die Sorgen der Menschen sind weiter groß. Um die 60% befürchten, dass Russland weitere Länder in Europa angreift und dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Mit dem russischen Angriffskrieg ist die Rolle der Bundeswehr stärker in den Blick gerückt. Und seit kurzem auch Boris Pistorius, der neue Verteidigungsminister. Der musste sich direkt zur schlechten Ausrüstung der Truppe äußern.
Blank und blank ist nicht dasselbe. Also wir sind nicht blank in der Bundeswehr.
Während Boris Pistorius bundesweit noch recht unbekannt ist, bekommt er gleichzeitig schon hohe Zufriedenheitswerte und liegt in dieser Liste fast gleichauf mit dem Bundeskanzler. Die repräsentative Infratest-Befragung zeigt auch, wie groß die Aufgaben für den neuen Verteidigungsminister sind. Nur ein Drittel der Deutschen hat insgesamt Vertrauen in die Bundeswehr. Nur 8% glauben, dass die aktuelle Ausstattung der Bundeswehr für ihren Auftrag ausreicht. Wie jeden Monat hat der ARD-Deutschland-Trend auch die allgemeine politische Stimmung ermittelt und die hat sich etwas verändert. In der Sonntagsfrage liegen die Unionsparteien weiter klar vorn. Der Abstand zur SPD hat sich aber erkennbar verkleinert. CDU und CSU verlieren leicht und kommen auf 27%. Die SPD gewinnt leicht und kommt jetzt auf 20%. Die Grünen stehen nur noch auf Platz 3 mit jetzt 18%. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würden für die AfD 15% stimmen und für die FDP 7%. Die Linke kommt aktuell nur noch auf 4%.
Es wird zwei aktuell, die Zeit 18.15 Uhr. Endlich, so hat es heute früh ein Schaffner im SWR gesagt, endlich sei die Maskenpflicht im Fernverkehr weg. Natürlich ist das nur eine Sicht auf die Dinge, aber eine ziemlich dominante. Man hat schon das Gefühl, die Republik atmet auf, jetzt wo viele Corona-Regeln weggefallen sind. Aber beim Ausatmen bleibt es nicht. Es geht auch ums Aufarbeiten. War es richtig, Menschen alleine zu lassen in den Alten- und Pflegeheimen, die Schulen zu schließen? Und ist es jetzt richtig zu sagen, wer sich schützen will, soll sich halt selbst drum kümmern? Für eine Aufarbeitung setzt sich schon länger FDP-Politiker Wolfgang Kubicki ein, Vizevorsitzender seiner Partei, jetzt im SWR-Tagesgespräch. Herr Kubicki, der kritische Rückblick ist wichtig, um Fehler, die während der Pandemie gemacht wurden, in der Zukunft zu vermeiden. So viel ist klar. Welchen Sinn und Zweck hat die Aufarbeitung darüber hinaus?
Die Aufarbeitung kann auch zur Befriedung beitragen und Wunden schließen, die während der Pandemie entstanden sind, insbesondere diese unsägliche Herangehensweise an die Ungeimpften, denen ja erklärt worden ist, sie seien nicht mehr Teil der Gesellschaft. Ich kann mich daran erinnern, dass von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen worden ist, von Sozialschädlingen sogar. Und eine Reihe von Maßnahmen, vor deren Einführung bereits gewarnt worden war, bevor sie eingeführt wurden, beispielsweise Kita- und Schulschließungen, haben sich auch als nicht zielführend herausgestellt. Und da muss man sich die Frage stellen, wenn Karl Lauterbach sagt, die Wissenschaft habe das erklärt, aber Herr Drosten und Herr Wieler als Chef des RKI erklären, das stimme so nicht, dann müssen wir schon die Frage stellen, wie ist es zu diesen Beschlüssen gekommen?
Mhm. Geht es denn nach dem Erkennen von Fehlern dann eben auch um Schuldzuweisungen?
Ja, es nützt uns ja nichts, wenn wir Schuld zuweisen. Es ist klar, dass Entscheidungen getroffen worden sind in Hektik, auch überdimensioniert, auch unverhältnismäßig, ist ja durch eine Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen auch bestätigt worden. Aber es geht vordergründig nicht darum, zu erklären, wer ist schuld, sondern wie konnte es dazu kommen, dass Entscheidungen getroffen worden sind, ohne wissenschaftliche Evidenz, mit der Behauptung, man gründe sich auf eine wissenschaftliche Evidenz. Und es ist für mich wichtig, gerade auch als Freidemokrat, als Liberaler, dass wir uns klar machen, dass unsere Grundrechte auch in der Pandemie nicht einfach zur Disposition gestellt werden dürfen, wenn es einem höheren Zweck dient.
Ich muss aber trotzdem nochmal nachfragen. Das heißt also, das ist eine Debatte, an deren Ende keine Rücktrittsforderungen formuliert werden.
Jedenfalls sehe ich das momentan noch nicht, weil Jens Spahn als Gesundheitsminister nicht mehr im Amt ist und Karl Lauterbach in seiner Auffassung mittlerweile auch entzaubert worden ist. Nicht wegen der Pandemie und ihrer Bewältigung muss man Rücktritte fordern, sondern man muss die Frage stellen, wie kann es sein, dass beispielsweise das RKI, obwohl von Gesetzes wegen dazu gerufen, über 3 Jahre hinweg keine ausreichenden Daten geliefert hat bei der Frage, wer ist mit oder an Corona gestorben, bei der Frage, welche Maßnahmen wirken wie. Das ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht im RKI nochmal aufgetragen worden, in dieser schwierigen Zeit die entsprechende Datengrundlage zu schaffen. Also all diese Fragen müssen wir jetzt stellen und auch klären, denn es gilt wie im Fußball nicht, nach der Pandemie ist vor der Pandemie.
Bleiben wir mal beim RKI und den mutmaßlichen Versäumnissen dieses Instituts und seiner Mitarbeiter. Welche Forderungen leiten Sie aus dieser Kritik für die Zukunft ab?
Ja, wir haben ja schon im Koalitionsvertrag vereinbart mit SPD und Bündnis 90 Die Grünen, dass das RKI neu aufgestellt werden muss, dass der wissenschaftliche Bereich getrennt werden muss von der Oberaufsicht über die Gesundheitsämter, dass der wissenschaftliche Bereich getrennt werden muss von der Fachaufsicht des Bundesgesundheitsministeriums. Denn es ist in der Pandemie gelegentlich der Eindruck entstanden, dass das RKI nicht das mitteilt, was es eigentlich mitteilen müsste, sondern das mitteilt, was das Bundesgesundheitsministerium hören will, um das politisch verwerten zu können. Und deshalb nochmal, der wissenschaftliche Teil des RKI muss ausgegliedert werden und unabhängig werden von der Einflussnahme durch das Gesundheitsministerium.
Wie gehen Sie damit um, dass auch die FDP letztendlich nach vielem Hin und Her auch weite Teile der Corona-Maßnahmen mitgetragen hat lange Zeit?
Naja, ich bin mit mir selbst im Reinen da, denn bei vielen dieser Maßnahmen habe ich nicht zugestimmt und davor gewarnt, sie zu ergreifen. Ich bin aber froh, dass wir die allgemeine Impfpflicht verhindert haben. Ohne die Freien Demokraten wäre sie eingeführt worden. Auch wie peinlich wäre das jetzt, wenn wir mit Polizeigewalt Menschen zum Arzt schleppen müssen, um ihn impfen oder sie impfen zu lassen, wo wir wissen, dass die Impfung allenfalls einen eigenen Schutz vor schwerer Erkrankung beinhaltet, aber keine Ansteckung ausschließt und vor allen Dingen keinen Fremdschutz beinhaltet. Insofern, wir haben auch immer Sunset-Klauseln eingebaut in die Infektionsschutzgesetze, die beschlossen worden sind im Bundestag, was dazu führt, dass am 7. April endgültig alle Maßnahmen wegfallen, unabhängig vom Wunsch von Karl Lauterbach. Also insofern müssen die Freien Demokraten sich lieber anderen hier nicht verstecken.
Okay, ich hatte am Anfang, wollte ich schon eingrätschen und sagen, Sie sprechen hier in Ich-Form, ich bin mit mir im Reinen. Das gilt für die gesamte Politik der FDP oder gibt es vielleicht auch die eine oder andere?
Es gibt auch Phasen, wo ich sage, da haben wir auch versagt. Beispielsweise bei der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wo schon klar war, dass mit der Omikron-Variante ein Fremdschutz nicht mehr zu gewährleisten ist, hätten wir das nicht machen sollen. Oder wir hätten es früher aufheben müssen, dass die Menschen bis November letzten Jahres warten mussten, bevor die Einrichtungspflicht aufgehoben wurde, war nicht mehr zu rechtfertigen, jedenfalls nicht dem Virus geschuldet, sondern nur der politischen Rechthaberei. Also da habe ich auch mitgestimmt, dem habe ich auch zugestimmt. Im Nachhinein war das ein Fehler. Aber ich glaube, in dieser Pandemie war von uns niemand wirklich fehlerfrei, nach seiner eigenen Auffassung und nach dem, was er als Grundlage seiner Entscheidung getroffen hatte.
Ihr Parteikollege Andrew Ullmann, selbst Arzt, sagt ja heute früh im Deutschlandfunk, er könne sich eine Enquete-Kommission als aufarbeitendes Gremium vorstellen. Ist das auch in Ihren Augen der richtige Ansatz?
Das ist das Mindeste, eine Enquete-Kommission einzurichten. Wir müssen jetzt aber uns demnächst mal der Frage zuwenden, ob nicht vielleicht doch ein Untersuchungsausschuss notwendig werden wird. Denn wir haben ja Hunderte von Millionen von Masken, die jetzt entsorgt werden müssen, weil zu viel angeschafft worden sind, zu teilweise horrenden Preisen. Wir haben einen Impfstoffüberschuss, der uns Milliarden gekostet hat und auch noch mehrere hundert Millionen kosten wird für die Entsorgung, weil er nicht mehr verimpft werden kann. Da muss man schon die Frage stellen, wer ist zu welchen Zeitpunkten mit dem Geld der Steuerzahler so maßlos umgegangen und was ist damit verfolgt worden? Ich will nur daran erinnern, ohne dass ich glaube, dass da sehr viel kriminogene Energie da unterwegs war, aber wir haben staatsanwaltliche Ermittlungen bei den Maskendeals und wir werden mit Sicherheit auch staatsanwaltliche Ermittlungen bekommen bei den Impfstoffbeschaffungen. Das kann man dann nicht nur der Justiz überlassen, das muss im Zweifel auch das Parlament aufarbeiten. Aber wie gesagt, nur mit dem Ziel zu verhindern, dass künftig weitere Milliardenbeträge unnütz verausgabt werden.
Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank. Wie mit einer neuen Pandemie umzugehen wäre, das beschäftigt gerade auch die Weltgesundheitsorganisation WHO, die dafür einen sogenannten Pandemievertrag entwickelt hat. Ein entsprechender Textentwurf wurde diese Woche an die knapp 200 Mitgliedsländer verschickt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach konnte sich indessen sein Exemplar persönlich abholen. Er war heute zu Gast bei WHO-Generaldirektor Tedros, um sich über die Arbeit der UN-Organisation zu informieren. Aus Genf berichtet Katrin Hondel.
Wir müssen die Weltgesundheitsorganisation stärken und weiter ausbauen, forderte Gesundheitsminister Lauterbach in Genf. Die Organisation habe eine zentrale Rolle gespielt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie.
Ohne die Weltgesundheitsorganisation wären weltweit noch viel mehr Menschen gestorben. Das Hauptanliegen in Zukunft liegt darin, noch schneller zu reagieren. Daran wird gearbeitet.
Um die Welt auf künftige Pandemien besser vorzubereiten, wird bei der WHO ein globaler Pandemievertrag vorbereitet. Den ersten Entwurf, über den die 194 Mitgliedstaaten gerade verhandeln, nannte Lauterbach einen guten ersten Aufschlag. Wichtig sei, dass medizinische Entscheidungen der WHO eine wissenschaftliche Grundlage hätten und nicht politisch basiert seien. WHO-Generaldirektor Tedros dankte Lauterbach für die große Unterstützung.
Germany's support, especially during this pandemic, on strategic issues has been very, very strong.
Deutschland ist der zweitgrößte Beitragszahler der Weltgesundheitsorganisation und war zeitweise sogar der wichtigste Geldgeber. Die Aufgaben der WHO sind nie bedeutsamer gewesen als heute, sagte Gesundheitsminister Lauterbach.
Pandemien zerstören nicht nur das Leben der Menschen, sondern ruinieren auch die Wirtschaft. Somit also müssten wir eigentlich viel mehr, als wir derzeit tun, für die Pandemiekontrolle ausgeben. Deutschland geht hier voran.
Die starke Unterstützung Deutschlands für die WHO, so Lauterbach, sei eine Investition, auch in unsere Wirtschaft und unsere Gesundheit.
Kinderarmut in Baden-Württemberg, das ist ein Thema, mit dem sich heute der Landtag in Stuttgart beschäftigt hat. Sozialminister Lucher erklärte bei der Debatte, in dieser Legislaturperiode sei so viel Geld für Förderprojekte ausgegeben worden wie nie zuvor. Das scheint allerdings auch dringend nötig, denn laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung ist in Baden-Württemberg fast jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Aus Stuttgart berichtet Edda Markili.
Der Geldbeutel der Eltern entscheidet häufig über die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder. Das dürfe nicht so bleiben. Darüber herrscht auch im Landtag heute seltene Einigkeit. Dorothea Wehinger von den Grünen zur Situation armer Kinder.
Wo andere sich selbst erproben, im Sportverein oder in der Musikschule, erleben diese Kinder vor allem eins, dass vieles für sie nicht drin ist. Wut, Zerstörung, Gewalt, abgehängt sein sind die Antwort darauf.
Ganz ähnlich die Stimmen aus der Opposition, Carola Wolle von der AfD und Andreas Kenner von der SPD.
Kinder sind ohne Ausnahme vor Ausgrenzung zu schützen. Auch Kinder aus armen Familien haben ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit.
Für mich ist es unerträglich, dass alleine die Tatsache, überhaupt Kinder zu haben, schon ein Armutsrisiko darstellt.
Was tut das Land gegen Kinderarmut? Sozialminister Marne Lucha von den Grünen nennt ein Beispiel. Sogenannte Präventionsnetzwerke. Das Land gibt 4 Millionen Euro aus, damit bis 2030 in jedem Stadt- und Landkreis eines entsteht. Dort arbeiten dann Wohlfahrtsverbände, Vereine und Kommunen zusammen und helfen armen Familien. Zum Beispiel, wenn Kinder Probleme in der Schule haben. Das Gefühl, abgehängt zu sein, habe für Kinder aus ärmeren Familien weitreichende Folgen. Wohlfahrtsverbände fordern deshalb von der Politik schon lange, mehr gegen Kinderarmut zu tun. Zum Beispiel mehr Schulsozialarbeit und kostenlose Nachhilfe.
Und wir schauen nach Rheinland-Pfalz. In der Mainzer Staatskanzlei ging es heute um ein Thema, bei dem sich rheinland-pfälzische Städte, Kreise und Kommunen schon seit längerem hoffnungslos überfordert fühlen. Die Unterbringung von Flüchtlingen. Also hatte Ministerpräsidentin Dreyer heute zum Gespräch geladen. Christian Buttgereit aus der Redaktion Landespolitik. Erklären Sie uns zunächst mal, wo genau liegt das Problem?
Ja, das eine Problem ist, dass die Kommunen immer mehr Flüchtlinge unterbringen und betreuen müssen und damit wirklich an die Grenzen des für sie Machbaren stoßen. Beispiel knapper Wohnraum. Es gibt in Speyer Flüchtlinge, die sind 2015 oder 2016 dorthin gekommen und die leben immer noch in den Erstaufnahmeeinrichtungen, weil es nicht genug geeignete Wohnungen gibt. Alle Beteiligten rechnen damit, dass künftig weitere Flüchtlinge ankommen, etwa aus der Ukraine, aber beispielsweise auch afghanische Ortskräfte, die da für die Bundeswehr gearbeitet haben und die kommen dann mit ihren Familien. Und diese vielen Flüchtlinge lassen sich dann eben nur noch in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen. Im ungünstigsten Fall müssten dafür eben auch Turnhallen herhalten. Und dazu sagte mir Ralf Spiegler vom Gemeinde- und Städtebund:
Wir sind nahe daran. Es gibt erste Turnhallen, die bereits belegt sind. Das ist noch kein flächendeckendes Phänomen. Es könnte so kommen, dass wir insbesondere in den Ballungszentren genau darüber reden. Auch im Stadt-Umland-Bereich kann das der Fall sein.
Ja, und das andere Problem war laut Städtetag, dass dieses Problem, also dass die Kommunen völlig überfordert sind, bisher bis zur Staatskanzlei so noch nicht vorgedrungen war.
Das sind also die Nöte der Städte und Kommunen. Mit welchen konkreten Forderungen sind Sie jetzt in dieses Gespräch gegangen heute?
Also über die Details dieses Gesprächs wurde Stillschweigen vereinbart, aber es lagen vorher ja schon einige Forderungen auf dem Tisch. Etwa, dass das Land die eigenen Kapazitäten in den eigenen Landesaufnahmeeinrichtungen erhöhen soll. Dazu muss man allerdings sagen, das Land hatte die im vergangenen Jahr schon verdoppelt auf gut 7.800 Plätze. Und aktuell schafft das Land auf dem Flughafen Hahn im Hunsrück noch eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit. Bei der Verteilung der Flüchtlinge, da solle das Land aber nicht einfach nach dem Verteilungsschlüssel vorgehen, fordern die Kommunen, sondern auch berücksichtigen, welche Möglichkeit gibt es denn in der jeweiligen Stadt, in der jeweiligen Gemeinde Menschen noch zu integrieren, weil es gibt natürlich viele, da sind schon sehr viele, da wird es schwierig. Andere haben vielleicht ein paar mehr Kapazitäten, die aber wahrscheinlich dann auch nicht begeistert schreien werden hier zu uns. Und außerdem soll das Land eben alle Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung, der Integration der Geflüchteten voll erstatten.
Und wie empfänglich ist man in der Staatskanzlei angesichts solcher Forderungen? Gibt es da Verständnis?
Ja, offenbar schon. Also nach dem Treffen mit der Ministerpräsidentin und der Integrationsministerin sagte etwa David Langner, das ist der Oberbürgermeister von Koblenz, er sei zufrieden, die Thematik sei angekommen. Nun gehört Langner ebenso wie Ministerpräsidentin Dreyer der SPD an. Aber auch Markus Zwick, der Oberbürgermeister von Pirmasens, der CDU-Mitglied ist, sprach von offenen Ohren bei Dreyer und Integrationsministerin Binz. Es gebe ein gemeinsames Problembewusstsein, wobei Langner sagte, vieles sei auf der Bundes- und internationalen Ebene zu klären. Gemeint ist da etwa die Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Mitgliedstaaten. Da habe das Land Hilfe zugesagt, sich beim Bund dafür einzurichten. Und um Ostern herum wolle man weiterreden. Und bis dahin hätten die Kommunen dann auch noch mal ihren Finanzbedarf auf den aktuellen Stand gebracht.
Informationen von Christian Buttgereit aus der Redaktion Landespolitik.